Ja, ich würde illegales Insiderwissen zu meinem Vorteil nutzen. Ja, ich weiß, dass mein Job unethisches Verhalten von mir erfordert, aber mir ist jedes Mittel recht. Ja, ich decke natürlich die Gesetzesbrüche meiner Kollegen, wenn ich mir dadurch einen finanziellen Vorteil verschaffe. Drei Interviewaussagen aus einer Umfrage der University of Notre Dame aus dem Jahr 2015. Befragt wurden Banker, also die, die mindestens 500.000 Euro, das sind 40.000 Euro im Monat verdienen, 500.000 im Jahr, Banker der Londoner und New Yorker Börse. Sie wurden gefragt, wofür sie persönlich bereit sind, ihren Erfolg durchzusetzen. Und das Ergebnis bringt vor allem eins auf den Punkt: ihre zügellose Gier. Wir müssen uns vorstellen, das sind nicht Personen, die gerade am Hungertuch nagen, sondern eben Menschen, die die Säcke oder die Taschen voller Geld haben. Und auch heute, unser Predigttext beschäftigt sich mit diesem Thema der Gier. Und das zeigt uns so wunderbar auf, dass zügellose Gier schon immer ein Problem der Menschen war und seit Anbeginn der Zeit uns diese Sünden vor Augen geführt werden muss. Und dies zeigt eindrücklich, wie innerlich verloren wir sind und wie wir nicht satt werden können, wie wir lechzen, wie wir Hunger haben nach mehr. Und diese innerliche Gier, dieses nicht satt werden können, würde man in der Medizin mit einem fehlenden Sättigungsgefühl bezeichnen. Das kommt daher, weil wir einen Mangel an Leptin haben. Das ist ein Hormon. Und bis heute beobachten wir in der Gesellschaft eben diese gesellschaftliche Mangelernährung bei jedem Einzelnen. Es hat sich etabliert, die Zielsetzung, ich will mehr und dann noch mehr. Um das zu erreichen, werden mal eben ethische Werte neu definiert, umgedeutet oder zumindest ignoriert. Alles für den eigenen persönlichen Mehrwert. Und der Mensch ist so schlau, er findet immer wieder Lücken, um Hindernisse elegant und beschönigend aus dem Weg zu räumen. Aber letztlich in größter Unmoral. Und allzu oft scheint es uns doch so, als ob diese zügellose Gier unbestraft bleibt, weil sie eben im Verborgenen stattfindet. Hinter verschlossenen Türen, in den Büros, durch die Politiker schön umschrieben. Das Problem, dieses Dilemma zwischen menschlicher Gier und den Nachteilen der Begierden, mit dem hat sich auch schon der Philosoph Epikur von Samos im 4. Jahrhundert vor Christus beschäftigt. Und er stellte sich die Frage, wie kann ich meine Lust maximieren, aber gleichzeitig meine persönlichen Begrenzungen oder Nachteile, die sich daraus ergeben, minimieren. Und er fasste folgende Aussage zusammen: Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und folglich suchte er ein Rezept für vollkommene Erfüllung ohne Nebenwirkung. Und er erkannte, dass eine persönliche Umkehr notwendig ist. Er fand einen neuen Lösungsansatz in der Begrenzung der persönlichen Bedürfnisse. Und heute, wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann sehen wir einen Mix aus diesen beiden Lebenskonzepten. Auf der einen Seite erleben wir eine Umkehr von unbegrenzten Freiheitsdenken. Wir sehen uns aktuell einer Flut von neuen Verordnungen, von Gesetzestexten ausgesetzt, die mehr Gerechtigkeit und mehr Toleranz fördern. Jeder soll sich korrigieren und stark begrenzen. Weniger Flugreisen, weniger Fleisch, weniger Rassismus, weniger Kontakte. Und gleichzeitig beobachten wir in der gleichen Gesellschaft unter den gleichen Menschen den zunehmenden Hunger nach mehr, nach dem eigenen Vorteil, mehr Sexualpartner, mehr Geschlechtervielfalt, mehr Selbstbestimmung, mehr Genuss. Und mit diesem Spannungsfeld von zügelloser Gier und echter Umkehr wollen wir uns heute auseinandersetzen. Wir möchten die Frage klären, mit welchem Mix wir zügellose Gier effektiv im Zaum halten können. Und ihr findet den Bibeltext dazu in 1. Könige, in den Kapiteln 21 und 22. Wir werden sie nicht komplett durchgehen, aber wir werden so ein bisschen uns daran entlanghangeln. Und er zeigt uns gut vor Augen, dieser Text, wie es eben nicht gelingt. Und deswegen der Titel der Predigt: Mit lockeren Zügeln auf dem Holzweg. 1. Könige 21 bis 22 handelt zunächst erst einmal von der zügellosen Gier Ahabs, die einen gerechten und wehrlosen Mann zum Tod bringt. Doch zum großen Erstaunen zeigt Ahab dann im Nachfolgenden Einsicht. Er tut Buße. Und ob wir damit einen Weg gefunden haben, auf dem wir nicht mehr auf dem Holzweg sind, das wird sich herausstellen. Und wir sehen dann vor allem im Leben von Josaphat, dem König von Juda, dass wir vielleicht lieber diesen Weg wählen sollten, um auf einem goldenen und glorreichen Pfad in die Ewigkeit zu gehen. Und der rote Faden, der sich durch diese zwei Kapitel hindurchzieht, das ist vor allem die Gnade Gottes. Eine Eigenschaft Gottes, die für uns oft so unbegreiflich scheint und dennoch ein klar erkennbares Ziel verfolgt. Lasst uns nun gemeinsam in den Bibeltext hineinschauen und ich lese aus dem lebendigen Wort Gottes 1. Könige Kapitel 21, die ersten vier Verse. 1. Könige 21, Verse 1 bis 4. 1. Könige 21, Verse 1 bis 4. Und es geschah nach diesen Ereignissen: Naboth, der Jesrelit, hatte einen Weinberg in Jezreel, neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Großer, allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir möchten dich bitten um deine Gnade, dass wir hören dürfen, dass du unsere Ohren und Herzen weit machst. Amen. Es treffen sich hier zwei Personen, Ahab und Naboth, ein König und ein Bewohner des Landes, ein reicher und ein einsamer Nachbar. Ahab hatte einen großen Wunsch, er wollte etwas, das Naboth hat, nämlich ein schönes Stück Land. Und idealerweise lag das direkt neben seiner Sommerresidenz. Und er hat sich schon ausgemalt, wie er dann im Sommer da hindurch flanieren wird, die schönen Paprika und Gurken ernten und es sich gut gehen lassen kann. Also gibt er sich elegant und beschönigend als fairer Geschäftsmann und bietet ein besseres Grundstück oder eben zum Tausch Geld dafür an. Es scheint erstmal ein guter Deal zu sein, ohne Nachteile für Naboth. Doch für Naboth ist das Ganze zu oberflächlich. Und vor allem ist es für ihn zu kurzfristig. Was will er mit dem Geld, wenn er sein ewiges Erbe aufs Spiel setzt? Und Ahab ist empört. Er hält das für Spott, was Naboth an ihm tut. Er ist der König, er ist der Bestimmer, der Herrscher des Landes. Und da kommt so ein einsamer Mann und sagt ihm ins Angesicht: Nein, ich will nicht. Und für ihn ist dieses Nein eine ernste Niederlage. Er ist in sich gekränkt. Um aber diese Reaktion von Ahab noch besser verstehen zu können, müssen wir nochmal Ahabs Werdegang schnell anschauen. Und ihr erinnert euch an die letzten 4 Kapitel. Da wurde uns Ahab als ein König vorgestellt, der es liebt, selbst wie Gott verehrt und umgarnt zu werden, statt mit seinem Leben Gott zu ehren. Statt sein Volk auf den moralisch guten Weg zu führen, ließ er sich selbst von der Unmoral anderer verführen. Er wurde ein selbstgefälliger König und ihr habt gesehen, mit welcher Wut Ahab auf den ausbleibenden Regen reagierte. Er war dazu zutiefst frustriert darüber, dass nicht sein Wille geschah. Er war doch der Herrscher des Landes. Aber in dieser humanitären Krise, das sieht plötzlich der König wie ein Tölpel aus. Er kann nichts machen, weder seine Experten noch er. Ein entmachteter Machthaber. Und auch da sehen wir seine wütende Haltung, besonders eindrücklich in der Begrüßung Elias. In Kapitel 18, Vers 17, da steht: Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er schiebt also die Schuld für sein Versagen andere in die Schuhe. Im Anschluss darauf kommt es zum großen Showdown Gottes. Gegen die 450 Baalspriester, die Staatsdiener des Königs. Und da wird Ahab noch einmal vor Augen geführt, dass er eben nicht die Macht über das Universum hat, sondern dass Gott der Allmächtige ist. Er herrscht über das Sichtbare und das Unsichtbare. Und die Macht von Ahab ist begrenzt. Und auch diese Dürre und der abschließende Showdown waren in dem Moment eine Situation für Ahab, wo er hätte lernen können, mit einem Nein umzugehen. Und was macht er stattdessen? Er zog sich uneinsichtig zurück. Auch die nachfolgende Krise in Kapitel 20 ist eine, zwar einer militärischen Art, keine humanitären, aber da sehen wir wieder, Ben-Hadad, ein König aus Syrien, setzt ihn mächtig unter Druck. Ahab ist zunächst einmal bereit dafür, sehr viel Wohlstand zu opfern, um mit dem Leben davonzukommen. Doch auch da wieder nein. Ben-Hadad sagt nein. Der Wille von Ahab geschieht nicht. Und plötzlich akzeptiert Ahab freimütig die Hilfe Gottes. Warum tut er das jetzt nicht bei Naboth? Das Nein akzeptieren. Weil Naboth ist einfach ein einfacher Mann. Er kann ihn nicht unter Druck setzen, so wie Ben-Hadad damals. Die Macht von Ben-Hadad war mächtig genug, um König Ahab zu zerstören. Und deswegen sucht Ahab nach Hilfe. Und er erlebt auch, dass Gott den Wehrlosen treu ist und Gerechtigkeit wiederherstellt. Was allerdings ausbleibt, ist, dass Ahab Ehrfurcht vor Gott beweist. Stattdessen verfällt er den Lobhudeleien des ungerechten Königs von Syrien, widersetzt sich Gottes Anweisungen und zieht sich trotzig und beleidigt zurück. Als das Urteil kommt, das lesen wir in Kapitel 20, die Verse 42 und 43. Und das ist der Abschnitt, worauf sich auch dieses "Und es geschah nach diesen Ereignissen" bezieht. 1. Könige 20, 42 bis 43. Er aber sprach zu ihm, der Prophet, zu Ahab: So spricht der Herr, weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein Volk haften. Und Ahab von Israel ging missmutig und zornig nach Hause und kam nach Samaria. Das war eine weitere Situation, wo Ahab die Gelegenheit hatte, ein Nein zu akzeptieren. Stattdessen folgt er seinen zügellosen Begierden. Und nun steht also hier in dieser Geschichte, in Kapitel 21, Ahab diesem Nein von Naboth gegenüber. Und er verhält sich wieder trotzig und beleidigt. Er ist innerlich verstimmt und gekränkt. Statt seine Zufriedenheit in Gott zu suchen, strebt er nach Erfüllung seiner Begierden. Ich will das endlich haben. Er ist missmutig und zornig, wie ein Kind, das trotzig seinen Willen nicht bekommt, nur mit dem Unterschied, dass er nicht mit seinem Spielzeug wirft, sondern er wirft sich auf sein Bett. Und kurze Zwischenfrage vielleicht an dieser Stelle. Reagieren wir nicht vielleicht auch manchmal so, in gewissen Sinnen mit dieser kindlichen Unreife? Schmollen, wenn der Partner die eigenen Wünsche nicht erfüllt, beleidigt sein, wenn wir nicht die entsprechende Anerkennung für unsere Arbeit bekommen, zornig, wenn die Kinder nicht gehorsam sind und das tun, was sie sollen. Ich denke, diese Momente der inneren Verstimmung sind keinem von uns unbekannt. Wir lesen in Vers 4, da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Die Wurzel des Problems liegt in seiner zügellosen Gier. Ahab ist unersättlich fokussiert auf Macht und Ruhm. Und das hat sein Leben lang seinen Charakter gefestigt. Er ist auf sich selbst bezogen. Und in seiner Verbitterung, in seinem Trotz erkennen wir vor allem eins: Rebellion. Ahab hat ein rebellisches Herz. Er hat vor allem aber die Kontrolle über dieses rebellische Herz aufgegeben. Und er gibt damit die Zügel seines königlichen Handelns aus der Hand. Und er entscheidet sich für das Wanken auf dem Holzweg, statt die Kontrolle zu übernehmen. Ahab lässt zügellose Begierde einfach gewähren. Und wir können mit Römer 1, Vers 26 sogar sagen, Gott gab Ahab seinen entehrenden Leidenschaften hin. Er hat ihn machen lassen. Und im Folgenden werden wir sehen, dass durch diese Passivität Ahabs das große Unheil in sein Leben kam und seinen Lauf nahm. Und für dich und für mich heißt das, übernimm in den Momenten der inneren Verstimmung die Kontrolle. Gib dich nicht zügellos deinen Begierden hin, denn du bist mehr als die Begierde. Gekränkt und mit hochgezogener Decke liegt Ahab nun auf seinem Königsbett. Sein Gefolge rotiert, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten, weil der König nicht mehr seinen Aufgaben nachkommt. Sie befinden sich sozusagen im Krisenmodus. Doch wie ein Präsident, der wegen eines zu heißen Tees ein Sondereinsatzkommando mit Schießbefehl auf sein Servicepersonal losschickt, ist auch Ahab nun verantwortlich für die Opfer, die jetzt kommen. Aufgrund seines Kontrollverlustes. Und das lesen wir ab Vers 7. Da sprach seine Frau Jesebel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist, steh auf, iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Naboths des Jezreeliten verschaffen. Das klingt verlockend. Da ist jemand, der verschafft ihm jetzt seinen Vorteil. Und nun sehen wir, dass Isebel die Handlung übernimmt. Und Isebel habt ihr bereits kennengelernt als die Sünde in Person. Und scheinbar handelt sie nun zum Wohlgefallen ihres Mannes als Wunscherfüllerin. Sie verschafft ihm das, was er auf dem ehrlichen Weg nicht bekommt. Und so ist es immer bei der Sünde. Sie verschafft uns auch das, was uns nicht zusteht. Wie eine Lüge, die uns kurzfristigen Vorteil verschafft oder eben auch das Leid kurzfristig mindert. Was macht Isebel nun? Wir lesen das im Folgenden. Isebel verkündet der Elite der Stadt ein angebliches Problem von nationaler Tragweite. Sie beruft einen Krisenstab ein, gespickt mit zwei bestochenen Lügnern und sowie einer Handvoll, vielen korrupten Politikern und Experten, die Isebels Weltanschauung teilen oder vor ihr und ihrer Mafia Angst haben. Das ausgerufene Fasten, eigentlich ein aufrichtiges Ritual, um gemeinschaftlich Buße zu tun von ganzem Herzen vor Gott, und um Erbarmen zu bitten, dieses Fasten verkommt zu einem hinterhältigen Mordkomplott der Finsternis. Und hier sehen wir den Charakter der Sünde. Sie beraubt Gott seiner Ehre und entweiht die guten Dinge. Im Folgenden bewahrheitet sich auch, was im Psalm 14 schon steht. Da ist nicht einer, der nach Gott fragt, da ist keiner, der nach Gerechtigkeit fragt. Alle sind abgewichen. Allesamt sind sie verdorben. Und so kommt es zum Justizmord. Naboth ist ohne Freunde und ohne Fürsprecher. Naboth wird unschuldig durch zwei falsche Zeugen zum Tode verurteilt. Er wird aus der Stadt hinausgeführt und gesteinigt. Und so lesen wir in Vers 13 dann. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat gegen den König und Gott geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, sodass er starb. Aus einer leichten Begierde wird ein Mord. Und wir erinnern uns an die Textlesung von gerade, Jakobus 1, Vers 15. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ihr Lieben, das bekommen wir hier ziemlich deutlich vor Augen gemalt, dass eine einfache Sünde, eine einfache Lust, ein Wollen, ungezügelt in den Tod führt. Da, wo die verantwortungsvolle Selbstführung aufgegeben wird, wird das Machtvakuum durch die Sünde gefüllt. Lasst uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst uns nicht an die falschen Blicke uns gewöhnen oder lasst uns auch nicht an die falschen Emotionen gewöhnen. Lasst uns auch nicht an die falschen Wünsche uns gewöhnen. Gib dich nicht deinen zügellosen Begierden hin, denn du bist mehr als deine Begierden. Ähnlich wie wir nun erschrocken sind über den Tod und das Vorgehen, was Naboth zugestoßen ist, denken wir, so müsste doch nun auch Ahab reagieren, bestürzt und traurig. Und er wird sicherlich sein Verhalten bereuen und Buße tun. Und wir lesen weiter in Vers 16 und dann lesen wir, als nun Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths des Jezreeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Es ist dem König vollkommen gleichgültig, wie und warum jemand in seinem Volk ums Leben kam. Ahab präsentiert sich hier uns als gieriger König, dem Gerechtigkeit vollkommen gleichgültig ist. Ahab hat die Kontrolle über seine Begierden aufgegeben und durch seine Zügellosigkeit ist nun er auf die schiefe Bahn geraten. Er wurde damit wie Isebel, der er die ganze Zeit nachgelaufen ist. Und wir lesen weiter ab Vers 17, 1. Könige 21, Vers 17 bis 20. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen: Mache dich auf und geh hinab, Ahab entgegen, dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen: So spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter zu ihm reden und sagen: So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deine. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden. Weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Nun sind wir beim zweiten Punkt, falsche Buße. Plötzlich tritt ein Schiedsrichter auf. Und ihr kennt das ja aus dem Fußballspiel. Da gibt es Schiedsrichter, Linienrichter, dritte Offizielle und den Videoassistenten. Das ist der, der nur manchmal bei strittigen Situationen aus dem Off sich einschaltet und für Korrektur sorgt. Und nun folgendes. Mit Entsetzen und Empörung erhebt sich das ganze Stadion. Etwas ist passiert. Da unten auf dem Rasen folgendes. Im Strafraum. Einer liegt am Boden, bewusstlos. Die Arme seiner Mitspieler gehen hoch. Empörung macht sich breit. Foul, rufen sie. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Nichts passiert. Niemand reagiert, niemand greift ein. Das Spiel läuft einfach weiter. Und alle fragen sich, wann wird endlich abgepfiffen? Wann gibt es die rote Karte? Aber nichts passiert. Niemand sagt was, durch den Knopf im Ohr nichts zu hören. Was ist mit dem Videoassistenten? Was ist mit Gott, der im Hintergrund ist? Hat er es nicht gesehen? Das Unrecht? Aber hier sehen wir, Gott handelt. Er handelt zu seiner Zeit. Und er handelt auch mit Gerechtigkeit. Und mit Gnade, wie wir im Folgenden sehen werden. Denn er kommt mitten hinein in den Freudentaumel von Ahab. Ahab denkt, jetzt hat er es geschafft, jetzt hat er es erreicht. Und nun kommt der Elia und konfrontiert ihn mit seiner Sünde, was er falsch gemacht hat. Und wie grandios ist das? Gott greift korrigierend ein. Vers 17. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Es ist wieder Elia, der immer und immer wieder schon versucht hat, das Volk Israel vom Holzweg der Verdammnis auf den glorreichen Pfad der Errettung zurückzuführen. Doch statt Aufruf zur Umkehr ist das nun primär ein Ausruf des Gerichts über Ahab, den König des Landes. Und Gott spricht durch Elia Gericht. Der Sieg der Gerechtigkeit erfreut uns auf der einen Seite, weil wir das ja kennen. Wir kennen das doch aus der Politik. Korruption, Intrigen. Wir kennen das aus der Gesellschaft, aus unseren Beziehungen. Aus den erwähnten Bankern, wo wir gesehen haben, wie sich zügellose Unmoral ausbreitet und durch Verschleierung vertuscht wird. Und wir denken, scheinbar kommen sie doch damit durch. Oft denken wir, dass die Machthaber am längeren Hebel sitzen. Und wir denken das besonders, wenn wir in die Gebiete von Asien oder Afrika schauen. Menschen werden im Verborgenen hingerichtet, nur damit andere ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Aber auch im Westen passiert Ähnliches. Wie viele Opfer gibt es, die unter Übergriffigkeit anderer leiden? Aber auf der anderen Seite, sind wir ganz ehrlich, fragen wir uns doch auch selbst, was passiert mit mir? Mit mir Übeltäter? Vers 19. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr. Hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Ja, da ist ein gerechter Gott. Und er lässt sich nicht durch das Ansehen, was Personen haben auf dieser Welt, blenden. In gleicher Weise, wie Naboth niedergestreckt wurde, soll nun auch der König Ahab zu Tode gehen. Und tatsächlich sehen wir in Kapitel 22, wie Ahab ein ähnliches Schicksal widerfährt. Wie Naboth durch Lügen zu Tode kam, so läuten dann Lügengeister im Auftrag Gottes das Lebensende von Ahab ein. Wie er gesät hat, so wird er ernten. Denn Ahab zeigt keine echte Buße. Zwar darf Ahab noch eine Weile auf dem Spielfeld bleiben, Aber die rote Karte, der Platzverweis, den hat er erhalten. Gott handelt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ihr seht, Gottes Gerechtigkeit gilt für alle in gleichem Maße. Und das ist so schön und wunderbar, besonders für all jene Opfer der Ungerechtigkeit. Es schafft folgende Gewissheit und Zuversicht, denn da ist ein allmächtiger Gott, dem nichts verborgen bleibt und der das Schreien und Rufen und Flehen seiner Kinder hört. So wie er das Volk Israel hörte, als es in Ägypten schrie, das lesen wir in 2. Mose 3, Vers 7, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Schreien gehört über die, welche sie antrieben. Ja, ich kenne ihren Schmerz. Wie erbauend ist das in Zeiten des Leides, wo wir unter der Ungerechtigkeit anderer leiden und denken, sie kommen ungestraft davon. Dieser Gott der Bibel ist ein Gott, der hört, der uns sieht. Und er hört auch hier bei Naboth. Aber die Gefahr ist trotzdem da, dass wir im Angesicht der Ungerechtigkeit bei uns selbst viele Gedanken des Zorns, des Hasses oder des erbitterten Widerstandes bemerken, dass sie sich ausbreiten. Und deswegen sind wir auch aufgerufen, in der Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, dass wir auch dort die Kontrolle übernehmen, über unsere innere Verstimmung. Auch da lasst uns Gott lieben und nicht die Zügel unseres Handelns der Sünde in die Hand geben. Wir haben ja in Jakobus 1, Vers 12 gehört, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißt, die ihn lieben. Und das gilt natürlich auch für Frauen. Ja. Aber Ahab nicht so. Statt der Krone des Lebens hat Ahab nun einen Platzverweis. Er hat den harten, aber gerechten Richterspruch Gottes gehört. Und jetzt kommt es zur verblüffenden Reaktion. Lest mal in Vers 27 und 29 mit, oder bis 29 mit mir zusammen. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch an um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu den Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Ahab tut Buße. Wir hätten doch schon längst Ahab aufgegeben und ihm jeglichen Wunsch oder Begegnung verwehrt. Wir hätten nicht mehr hingeguckt, was er macht. Wir wären mit verschränkten Armen dagestanden und hätten gewartet, bis er elendig krepiert. Aber nicht so Gott. Er ist um ein Vielfaches geduldiger und barmherziger. Und Gottes Barmherzigkeit erkennen wir in der harten Konfrontation der Sünde durch Elia. Indem Elia Ahab die Maßlosigkeit seiner Übertreibungen vor Augen führt, bekam er die Gelegenheit, darauf mit Buße zu reagieren. Trotz seiner Rebellion schenkt Gott Ahab die Einladung zur Versöhnung. Und welche große Hoffnung und Zuversicht und Freude steckt doch da für uns drin. Wir haben uns vorhin gefragt, was ist mit uns Übeltätern? Gott möchte uns gnädig sein. Wir dürfen Buße tun, wir dürfen zurückkehren zu ihm. Und bei Ahab, was sehen wir tatsächlich? Ahab zeigt sich von den Konsequenzen seiner Sünde erschüttert. Seine Freude ist der Trauer gewichen. Er schmückt sich nicht mehr mit lautem Jubel und Festmahl, sondern stattdessen mit Stille und Fasten. Ein ehrliches Fasten. Ahab erkennt in dem Moment die Größe Gottes an. Und Gott gewährt ihm vorerst Frieden. Vorerst Frieden. Weil die Geschichte weitergeht. Ab Kapitel 22 stellen wir dann fest, dass Ahabs Buße eben nicht echt war. Er tat Buße, weil ihm die Konsequenzen seiner Sünde zum Nachteil wurden. Er war davon erschüttert, aber er war nicht erschüttert von seinem Innersten, von seiner grundsätzlichen Ausrichtung. Er dachte, ich bin ein guter Mensch, das ist mir jetzt mal passiert, aber ich bemühe mich einfach. Ich setze mir neue Grenzen und Begrenzungen und dann wird mir das nicht mehr passieren. Und um das Bild von vorhin nochmal aufzugreifen, Ahab bedauert seinen Platzverweis, aber er bedauert nicht sein Foulspiel. Und das sehen wir 3 Jahre später. Seine Gier reizt ihn erneut, die Stadt Ramoth in Besitz zu nehmen. Und mit Blick in die Geschichte könnte man vielleicht sagen, okay, das war ja auch mal irgendwie verheißen, dass sie alle das Land einnehmen sollten, das wird schon richtig sein. Und dennoch erkennen wir etwas von seinem Herzen. In der Hartnäckigkeit, wie er sich weigert, einen Rat Gottes zu suchen. Nicht mal darauf zu hören, sondern erstmal nur zu suchen. Josef haut ihn 3-mal an und sagt, hey, lass uns doch Gott suchen. Und nach seinem Rat fragen, ob das gut ist, ob das uns jetzt dran ist, das zu machen. Und er weigert sich. Er fragt erstmal alle anderen, wo er weiß, okay, die sind auf meiner Seite, die haben das gleiche Weltbild, die gleiche Überzeugung. Er geht nicht dorthin, wo er auf Korrektur stößt. Von Demut ist keine Spur. Und das, was mit innerer Verstimmung begann, ist nun verhärtet in eine komplette Verstockung. Und wir sehen das dann in den Worten des Propheten Micha, wie er darauf reagiert. 1. Könige 22, Verse 27 bis 29. Da antwortet er auf den Propheten Micha, der ihm eben das Unheil verkündet hat, gesagt hat, hey, mach das nicht, du wirst sterben, du wirst dabei draufgehen. Da sagt er, so spricht der König, König Ahab, legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Es ist ihm egal, was Gott sagt. Er will sein Ding durchziehen. Er glaubt an sich, an seine Stärke und an das, was die Mehrheit um ihn herum sagt. Micha entgegnet und sagt, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er wendet sich ab von Ahab und wendet sich zu dem Volk. Er wendet sich zu uns und sagt, hört es, ihr Völker alle. Und dann können wir schauen, ob Ahab das überlebt hat, ob er recht hatte oder Gott. Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Es ist Ahabs Ende. Es folgt ein letzter Versuch, sich über Gott hinwegzusetzen, aber das misslingt. Alles Versteckspielen hat keinen Erfolg, Gott sieht alles. Aus heiterem Himmel trifft ihn der Tod. Weil irgendjemand denkt, ich nehme den Pfeil und Bogen und schieße ihn mal los und irgendwo will er schon treffen und tatsächlich. Durch die beste Rüstung, verkleidet, kommt der König zu Fall. Nicht durch Intrigen, sondern am helligsten Tag. Vor Gott kann niemand mit seiner Sünde bestehen. Und so erkennen wir, dass Ahab nach seiner Buße, er hatte keinerlei Bereitschaft zur inneren Korrektur. Da war keine Demut, keine Ehrfurcht. Und ihr seht auch, dass kein einzelnes Bußgebet helfen kann. Nicht ein erschüttertes Bereuen seiner falschen Handlungen. Sondern was wir brauchen, ist ein Erschüttertsein über die Rebellion in unserem Herzen, die tief verwurzelt ist mit uns. Durch oberflächliche Buße wird keiner von einem nicht so guten Fußballspieler, der immer nur reingeht, zu einem Fair Player. Ohne innere Umkehr bleibt deine grundsätzliche Moral immer noch verdreht. Und dein Leben endet wie Ahab auf dem Holzweg. Und an Ahab sehen wir so gut, was du und ich, was wir brauchen. Wir brauchen zuerst eine Erneuerung unseres Wollens. Und so kommen wir zum letzten Punkt, echte Umkehr. Und lasst uns dafür nochmal in Kapitel 21 an den Anfang schauen. Und da sehen wir das Ergebnis von echter Umkehr. Das wird uns in Naboth gezeigt. Naboth widersteht der Anfechtung, den Verlockungen des Ruhmes und des Wohlstandes hier auf Erden. Naboth hat seine Begierden im Griff. Naboth blieb standhaft im Vertrauen auf Gottes rettende Gnade und seine Treue. Denn Gott hat ihm als Erbe die ewige Gemeinschaft versprochen. Naboth hält daran fest. Und Naboth war nicht bereit, seine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes für eine kurze Zeit des Wohlstandes und der Ruhe aufs Spiel zu setzen. Er war zwar nur einer von den 7000, denen Elia berichtet wurde, die wahrhaft gläubig waren im Land. Doch selbst während alle um ihn herum ihr Foulspiel perfektionierten, bemühte er sich umso mehr, ein Fairplayer zu sein. Mehr als nur bemüht, sondern in jeder Sekunde seines Lebens standhaft war der weit bessere Naboth, der viel bessere König und der noch bessere Worteinhalter. Jesus Christus. Er ist der eine und der einzige, der sich allen Weisungen Gottes vollkommen in Liebe unterordnete. Wir lesen das in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Durch Naboth werden wir auf Christus verwiesen. Und in Christus erkennen wir die unendliche Güte Gottes. Jesus war Gottes Herrlichkeit in Person und wurde für dich zur Finsternis. Er besiegte damit meine und deine zügellose Rebellion gegen Gott und seine Gebote. Und wir haben uns letzte Woche daran erinnern dürfen an Ostern, wie Jesus am Kreuz von Golgatha die Schuld der rebellischen Herzen für die Ewigkeit zerschlagen hat. Er hat die Schuld am Kreuz gesühnt. Das heißt, wenn dein Herz zerbrochen darüber ist, über dein rebellisches Herz, das voll mit Begierden bestückt ist, dann bist du frei von der Strafe der Sünde. Denn die würde dich gerechterweise treffen. Doch dann wird Jesus Christus für dein Foulspiel den Platzverweis erhalten. Und dafür brauchen wir eben diesen Blick in beide Richtungen. Zum einen die Konfrontation mit dem Gesetz, woran wir erkennen, wie grundsätzlich verdorben wir sind. Denn wie Ahab tun wir von Natur aus nicht nur hier und da mal eine Sünde, sondern wir sind Sünder in Person. Und wenn wir das sehen, dann brauchen wir noch den anderen Blick, die Offenbarung über Gottes überreiche Gnade und Geduld. Und das ist die größte Hoffnung und Zuversicht für mich und für dich. Egal ob zügelloser Banker, korrupter Politiker oder verzweifelte Hausfrau oder verzweifelter Philosoph. Wir alle brauchen nicht eine neue Moral, die unsere zügellose Gier irgendwie beschönigt, sondern wir brauchen das Evangelium. Wir alle brauchen vor dem heiligen Gott ein vollkommen gerechtes Leben. Ein Leben, das wir nur durch Glauben an Jesus Christus erhalten können. Durch den Zerbruch unseres Herzens, durch unseren Tod. Denn nur durch Jesus Christus kann dein Hunger nach Erfüllung gestillt werden. Und Ahab, wie gnädig ist Gott? Ahab durfte sowohl Gesetz als auch Gnade Gottes kennenlernen, erleben und sehen. Doch er kehrte nicht von ganzem Herzen um. Aber, jetzt kommen wir zu dem schönen Teil, Kapitel 22, wir sehen Josaphat, den König von Juda. Und über ihn heißt es in 1. Könige 22, 43, ganz am Schluss, Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das sind die Worte, die am Ende seines Lebens stehen. Aber wie kam es dazu? Wichtig, Josaphat hat ziemlich viel Mist gebaut. Was macht er als erstes? Er verheiratet zunächst mal seine Tochter mit dem Sohn von Ahab, mit Ahasja. Und der Mann, der war ziemlich genauso zügellos und gierig wie sein Vater. Also ganz ehrlich, so einen wollen wir eigentlich nicht in unserer Familie haben und auch nicht als Schwiegersohn. Aber Josaphat dachte, das ist gut, wenn das Nordreich und das Südreich zusammen so eine ökumenische Bewegung machen. Doch kommt uns da in den Sinn, dass es nicht gut ist, mit Ungläubigen an einem Joch zu ziehen, so wie Paulus es in 2. Korinther 6, Vers 14 sagt. Denn es gibt einfach keine Gemeinsamkeit zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Da gibt es keine kleinste gemeinsame Schnittmenge. Und die Problemstellung wird zunächst im militärischen Bündnis von Ahab nochmal deutlich, das am Anfang von Kapitel 22 beschrieben wird, wo Josaphat eben Ahab dreimal drängt, den Herrn zu befragen. Er macht es dann schließlich und dann kommt Micha und sagt, das und das wird passieren, macht es nicht, zieht nicht da hinauf. Und was macht Josaphat? Er lässt sich einfach mitziehen. Statt auszusteigen, geht er mit in den Krieg. Wir denken, er hat nichts gelernt. Er ist nicht viel besser als Ahab. Aber dann passiert etwas Entscheidendes. Vers 32. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, gewiss ist dieser der König von Israel. Und sie wandten sich zum Kampf gegen ihn. Und Josaphat schrie und ging. Kluge Entscheidung. Wenn du dein Leben bedroht siehst, dann flieh und geh. Und lerne daraus. Und nachfolgend sehen wir, dass Josaphat wirklich was gelernt hat. Das heißt dann nochmal später, Vers 49, und Josaphat hatte Tarsis Schiffe machen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen. Aber sie fuhren nicht, denn sie zerschellten in Esion-Geber. Hä? Mann, der hatte einen guten Plan, der wollte sein Königreich noch reicher machen, aber er hat die falsche Strategie. Er hat das mit Ahasja zusammen gemacht. Mit dem, der zügellose Sünde, zügellose Gier ausgeliefert war und die Sünde liebte. Aber dann gehen die Schiffe kaputt. Und dann kommt Ahasja nochmal zu Josaphat und sagt, hey, komm, das lag wahrscheinlich daran, dass meine Leute nicht bei dir mitgefahren sind auf dem Schiff, weil die sind viel bessere Matrosen. Und was passiert danach? Vers 50, damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, lass meine Knechte mit deinen Knechten auf den Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Er schrie nicht, sondern er wollte nicht. Er geht gar nicht erst mit. Da muss er auch danach nichts mehr bereuen und weglaufen. Und auf beide Misserfolge, beides Mal ist nicht sein Wille passiert. Beides Mal hat er nicht bekommen, was er wollte. Und er reagiert nicht mit Missmut, nicht mit Zorn, sondern in echte Demut. Und bei ihm erkennen wir eben, was echte Umkehr heißt. Das heißt nicht, keine Fehler zu machen, immer die Kontrolle versuchen zu behalten und dann, jetzt habe ich es einmal nicht geschafft und dann bin ich verloren. Sondern wenn wir darauf hingewiesen werden, durcheinander, also durch andere, nicht durcheinander, durch andere, dann handeln. Wieder die Kontrolle übernehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen, die Kontrolle über unsere Begierden im Zaum zu halten, damit wir sie eben nicht in die Hand der Sünde geben und unser Leben auf dem Holzweg endet. Was durften wir heute sehen? Zwei tolle Sachen. Wir durften sehen, wie bei Ahab die Sünde im Kleinen anfängt, Eine kleine Begierde, die große Auswirkungen hat und ans Lebensende geführt hat, in der ewigen Verdammnis. Und wir durften sehen, dass Umkehr, wahre Umkehr, in der unser Herz zerbricht, Rettung findet durch Jesus Christus. Wir durften heute hören, wie sich Gott an den Gerechten in besonderer Weise verherrlicht. Er verherrlicht sich im Tod von Naboth, im Leben von Josaphat und noch viel mehr im Tod von Jesus Christus. Und bis heute und in alle Ewigkeit verherrlicht sich Gott an denen, die seinem Wort vertrauen. In denen, die ihr Leben durch den Glauben an Jesus Christus in seine Hände legen. Und deswegen lasst uns doch gemeinsam aufeinander Acht haben und ermutigen, in den Momenten der inneren Verstimmung die Kontrolle zu übernehmen. Und die uns nicht den zügellosen Begierden hinzugeben. Denn es gilt, bist du in Christus, bist du nicht mehr deine Begierden. Du bist mehr, bist gerettet und erlöst. Und so möge Gott uns doch in den nächsten Tagen wirklich gnädig sein, damit wir uns nicht von der zügellosen Gier hinreißen lassen, sondern ihn um echte Umkehr bitten und ihn für seine rettende Gerechtigkeit danken und verherrlichen. Amen.